Waldröschen oder Die Recherjagd rund um die Erde. Großer Enthüllungsroman über die Geheimnisse der menschlichen Gesellschaft. Von Kapitän Ramón Díaz de la Escosura. Drittes Kapitel. Die ersten Spuren. Folge 6. Ich suche dich, o Vaterhaus, von dem mich finstre Mächte trennen. Ich kämpfte gern manch heißen Strauß, zu finden dich und zu erkennen. Ich suche dich, o Mutterherz, und hör kein Echo meiner Klagen. Ich trüge gern den größten Schmerz, um dir mein Leid und Weh zu klagen. Ich suche dich, o Vaterhand, der man mich mit Gewalt entrissen, und werde wohl von Land zu Land fremd und erfolglos wandern müssen. Es geschah ganz so, wie Senor Gasparino Cortejo zu seiner Verbündeten gesagt hatte. Während die drei Leichen im Parke unter Bewachung liegen blieben, wurde der Gefangene in das Schloss geschafft. Es war derselbe, welchem der Notar heute seine Verhaltensregeln erteilt hatte. Sie begegneten einander kurz vor dem Schlosse. Es gelang Cortejo, unbeobachtet von anderen, seine Finger auf den Mund zu legen, so dass der Brigand es bemerkte. Dieser nickte als Antwort leicht vor sich hin, während ein Lächeln der Freude über sein finsteres Gesicht huschte. Dieser Mann konnte es sich denken, dass Cortejo ihn nicht verlassen werde, wenn nur er selbst sich der Hilfe würdig erwiese. Der Graf geriet bei der Kunde, dass sein Gast und Arzt hatte ermordet werden sollen, in eine ganz ungewöhnliche Aufregung. Und es gelang Rosa nur schwer, ihn zu beruhigen. Doch befahl er, dass die Untersuchung mit aller Strenge geführt werden solle. Die drei anderen Ärzte reisten noch am Abende ab. Sie ahnten, wer der Auftraggeber der Mörder sei und glaubten nach dem Misserfolge nun, für die erste Zeit keine Chancen mehr zu haben. Sternau hatte seine Vermutung, dass seine Wunde nicht bedeutend sei, bestätigt gefunden. Er sah sich von ihr nicht im Mindesten behindert und konnte sich also ohne Unterbrechung dem Grafen widmen. Er war bei allen Bediensteten des Grafen trotz der Kürze seines Hierseins bereits außerordentlich beliebt. Und darum war man gespannt zu hören, wer ihm nach dem Leben getrachtet habe. Leider verweigerte der Gefangene jedwede Auskunft. Er verschwieg hartnäckig, wer er sei und wer ihn veranlasst habe, Sternau zu überfallen. Man musste sich also auf den späteren Verlauf der Untersuchung vertrösten. Am eingehendsten wurde das Ereignis in der Wohnung des Kastellans besprochen. Es dürfte gewiss ein ungewöhnlicher Genuss sein, den beiden braven Eheleuten zuzuhören. »Also, liebe Elvira, ich werde es dir genau erklären«, sagte Alimpo. »Ja, sehr genau, lieber Alimpo«, erwiderte Elvira. Der Kastellan nahm einen Borstenbesen in die Hand, blickte sich sehr ernsthaft und forschend in der Stube um und meinte dann, »Also, 5 werden es gewesen sein. Denke dir einmal, der erste sei dort der Uhrkasten, der zweite der Kleiderschrank, der dritte der Blumentisch, der vierte die Astrallampe hier und der fünfte der Koffer dort in der Ecke, verstanden? Sehr gut, lieber Alimpo. Schön. Also die 5 Mörder haben wir. Wir brauchen also nur noch den Dr. Sternau, den Sie ermorden wollen, und die gnädige Contessa. Senor Sternau bin ich und Contessa Rosa bist du, meine gute Elvira, verstanden? Sehr. Die gnädige Contessa Rosa bin ich.« Bei diesen Worten richtete sich die dicke Kastellanin möglichst empor und gab sich Mühe, sich in eine gräfliche Positur zu werfen. »Nun gehe ich, Dr. Sternau, auf die Jagd«, fuhr der Kastellan fort, »und komme jetzt wieder zurück, indem ich die Doppelbüchse auf der Achsel habe.« Bei diesen Worten legte er den Borstenbesen über die Schulter und erklärte weiter, »Da treffe ich im Parke dich, meine liebe Elvira, nämlich unsere gnädige Gräfin Rosa. Ich mache ihr natürlich eine Verbeugung und sie mir auch.« Bei dieser Erklärung machte er seine Frau ein sehr tiefes und ehrfurchtsvolles Kompliment und sie versuchte, ihren starken Körper ebenfalls zu einer Verneigung zu zwingen. Dann fuhr er fort, »Indem wir uns verneigen, werde ich von 5 Mördern angefallen. Der erste, also der Uhrkasten, kommt auf mich zugesprungen. Ich aber reiße mein Gewehr von der Achsel und schieße ihn mit dem einen Lauf tot. Puff!« Bei diesen Worten nahm er den Besen von der Schulter, legte ihn an, zielte und schoss mit dem Munde. Dann erklärte er weiter, »Jetzt kommt der zweite, also der Kleiderschrank mit dem Messer auf mich zu. Ich aber schieße ihn nieder. Puff!« »Nun kommt der dritte, der Blumentisch, auf mich zu. Ich habe keinen Schuss mehr und muss ihn also mit dem Kolben erschlagen.« Er drehte den Besen um und versetzte dem Tisch einen Hieb. »Jetzt kommt der vierte, nämlich die Astrallampe. Ich habe keinen Schuss mehr und die Lampe ist mir bereits so nahe, dass ich mit dem Kolben gar nicht ausholen kann. Ich muss ihr also mit der Faust so eins versetzen, dass sie in Ohnmacht fällt. Ungefähr so. Er fasste die Lampe mit der linken, holte mit der rechten aus und schlug zu. Klirr! Prasselten die Scherben zur Erde nieder. Der gute Kastellan war durch seine Fantasie verleitet worden, aus dem Gebiete des Figürlichen auf dasjenige des Wirklichen überzugehen. »Aber lieber Olimpo«, meinte die Kastellanin, »was machst du denn da für Dummheiten?« »Sei still, meine gute Elvira«, antwortete er. »Du bist jetzt die gnädige Contessa Rosa und die hat über diese Lampe gar nichts zu sagen. Ich musste ja den Vierten erschlagen, weil er mich mit dem Messer in den Arm gestochen hat.« »Recht hast du eigentlich«, gab sie zu, »aber schade ist es dennoch um die schöne Lampe.« »Und weil du sie für unseren lieben Senior Sternau erschlagen hast, so mag ich es für dieses Mal hingehen.« »Ja, Elvira, nur für ihn habe ich sie erschlagen. Und für ihn würde ich noch ganz andere Dinge erschlagen. Ich hatte ja im Parke mich bereits mit 4 Messern bewaffnet, um die Kerls zu erstechen.« »Du?« frug sie ganz erstaunt. »Ja, ich, dein Olimpo«, antwortete er stolz. »Heilige Madonna, 4 Messer! Wen wolltest du denn erstechen?« »Die entflohenen Mörder, wenn sie zurückgekommen wären.« »Mein Gott«, rief sie, die Hände zusammenschlagen. »Mensch, Mann, Olimpo, du bist ja der reinste Wüterich. Du dürstest ja nach Blut. Höre, ich darf dich nicht mehr aus den Augen lassen, denn dein Temperament wird mir zu tapfer und verwegen.« »Ja, das braucht man auch«, antwortete er, indem er sich mit einer sehr martialischen Gebärde die beiden Bartflocken strich, welche gerade unter der Nase über seinen Mund herabhingen. Die Spitzen des Schnurrbarts trug er abrasiert. »Geh einmal hinauf in die Rüstkammer, lieber Elvira, und hole mir das Schwert des alten Ritters Arbico de Rotriganda herunter.« »Das Schwert? Das große, ungeheure Schwert?« frug sie erstaunt. »Warum denn?« »Weil ich heute Nacht den Gefangenen zu bewachen habe.« »Bist du toll?« rief sie. »Den Gefangenen willst du bewachen? An seine Tür willst du dich stellen mit dem Schwert in der Hand? Wenn er nun ausbricht? Willst du denn geradezu in den Tod gehen? Willst du dich denn mit aller Gewalt für die anderen aufopfern, mein guter Olimpo?« »Nein, das fällt mir nicht ein, aber hole nur das Schwert herab. Ich werde den Gefangenen unten im Gewölbe mit dem Schwerte hier in meiner Stube bewachen. Bricht er ja aus, so sieht er mich nicht. Und kommt er ja in die Stube, so wird er das Schwert abblicken und entfliehen, wenn er nicht ganz und gar blutdürstig ist. Übrigens werde ich jetzt in Begleitung der Knechte einmal hinabgehen, um nachzusehen, ob die Riegel fest vorgeschoben sind.« Er ging und ahnte nicht, dass es Leute im Schlosse gab, vor denen diese Riegel nicht sicher waren. Um dieselbe Zeit kam Contessa Rosa ganz atemlos vor freudiger Überraschung zum Grafen, bei welchem sich Sternau befand. »Mein Vater, ich habe dir eine gute Kunde zu bringen«, sagte sie. »Welche?« »Soeben empfing ich diesen Brief, den ich dir vorlesen muss.« »So lies, wenn es Senior Sternau erlaubt«, sagte er mit freundlichem Lächeln. »O, Senior, erlaubt es«, antwortete sie, »höre also.« Sie las folgende Zeilen. »Meine teure Rosita, gleich nach meinem gestrigen Briefe muss ich dir diese Zeilen senden. Vater ist als Konsul nach Mexiko designiert. Er muss schleunigst hinüber und ich begleite ihn natürlich. Vorher aber muss ich dich noch einmal sehen. Ich komme nach Rotriganda und werde übermorgen da eintreffen. Kannst du, so hole mich in Pons ab, wo ich eine halbe Stunde ruhen werde. Vermelde dem gnädigen Grafen meinen Respekt und sei herzlich gegrüßt von deiner Amy Lindsay.« »Ist das nicht eine recht große und angenehme Überraschung, mein Vater?« fragte die Vorleserin. »Allerdings, mein Kind«, antwortete er, und sich an den Arzt wendend, sagte er, »Miss Amy Lindsay ist nämlich die Tochter von Sir Henry Lindsay, Graf von Nothingwell, der längere Zeit in Madrid lebte, wo sich die Damen kennenlernten.« »Erlaubst du, dass ich morgen früh nach Pons fahre, um sie abzuholen?« fragte Rosa den Grafen. »Gern«, antwortete dieser. »Habe ich recht gehört? So ist gerade morgen der Jahrmarkt in Pons. Es wird gut sein, den Kastellan mitzunehmen, mein Kind.« »Das wird ein sehr mutiger Kavalier und Beschützer sein«, lachte sie. Gern hätte Sternau seine Begleitung angeboten, doch einesteils hätte das nicht mit dem gesellschaftlichen Verhältnisse im Einklang gestanden und andernteils konnte er seinen Patienten nicht verlassen. Darum blieben seine Worte, welche ihm bereits auf den Lippen schwebten, unausgesprochen. Kurze Zeit später, als sich alles zur Ruhe begeben hatte, schlichen sich zwei Männer hinab nach dem Gewölbe, in welches man den Gefangenen eingesperrt hatte. Es war Graf Alfonso und der Notar Cortejo. Vor der Tür des Gewölbes standen zwei Diener, welchen die Aufgabe zugefallen war, den Räuber zu bewachen. Unten angekommen blieb der Notar zurück, während der Graf einen lauten Schritt annahm, sodass die Wächter sein Kommen hörten. Sie saßen mürrisch am Boden und hatten eine Lampe brennen. Als sie ihren jungen Herrn erkannten, erhoben sie sich ehrfurchtsvoll. »Hier, hinter dieser Türe steckt der Kerl?« fragte Alfonso. »Ja«, antwortete der eine. »Ich hoffe, dass ihr gute Wache haltet. Lasst ihr ihn entkommen, so dürft ihr auf keine Nachsicht rechnen. Gebt einmal die Laterne her.« Er tat, als ob er sich seine verlöschende Zigarette anbrennen wolle, griff jedoch absichtlich nicht richtig zu und stieß dem Diener die Laterne aus der Hand, sodass diese zur Erde fiel und zerbrach. »Ungeschickter«, zürnte er, »hebt die Laterne auf! Ich werde selbst Licht machen!« Dabei aber bückte er sich selbst schnell zu Boden und hob die Laterne unbemerkt auf. Während die Diener nun vergeblich umhertasteten und er laut über sie zankte, schlich der Notar herbei, öffnete geräuschlos die Tür des Gewölbes und trat hinein. Graf Alfonso stellte sich so, dass die Diener nichts bemerken konnten. Und als er einige Augenblicke später die Hand des Notars auf seiner Schulter fühlte, zum Zeichen, dass ihr Vorhaben gelungen sei, legte er die Laterne leise auf den Boden nieder und trat zurück. »Nun, soll ich vielleicht noch selbst mit Suchen helfen?« zürnte er. »Hier ist sie, Don Alfonso«, meinte der erste der Leute. »Aber das Öl ist verschüttet. So holt anderes. Aber bis dahin brennt der Docht wohl noch.« Er zog ein Zündholz hervor und steckte das Lämpchen in Brand. Dann öffnete er die Tür des Gewölbes, deren Riegel der Notar leise wieder vorgeschoben hatte, und leuchtete hinein. Das geschah jedoch in der Weise, dass die Diener keinen Blick in das Innere werfen konnten. »Der Mensch schläft, oder er stellt sich nur so«, sagte er, die Tür wieder verschließend. »Es ist am besten, man stört ihn nicht.« Mit diesen Worten drehte er sich langsam um und stieg die Treppe wieder empor. Unterdessen hatte sich der Notar mit dem Gefangenen fortgeschlichen. Sie gelangten unbemerkt aus dem Schloss und schritten leise und wortlos in das Dunkel der Nacht hinein. Endlich, als sie keine Überraschung mehr zu befürchten hatten, blieb der Advokat stehen und meinte mit harter Stimme: »Du hast deinen Auftrag ausgezeichnet ausgeführt, mein Bursche. Soll ich dir den Preis auszahlen?« »Verzeihung, Senior«, sagte der andere. »Man kann auch einmal unglücklich sein in einem Unternehmen. Aber in keinem so wichtigen. Der Capitano scheint mir lauter Feiglinge geschickt zu haben.« Der Brigand trat um einen Schritt näher heran und sagte mit flüsternder, aber dennoch sehr scharfer Stimme: »Wollt ihr mich beleidigen, Herr? Bah! Wenn so viele gegen einen stehen und ihn doch nicht niedermachen, so sind sie Feiglinge.« »Oho, Senior, so schlagt ihn doch selbst nieder. Wenn einer mit einem anderen den ganzen Tag zusammenlebt und täglich 10-mal Gelegenheit hat, sich seiner zu entledigen und sich dennoch an andere wendet, so ist er ein Feigling. Merkt euch das, Senior. Ihr seid weder ein Capitano noch sonst ein Mann, vor dem ich ein Wort, welches mir nicht passt, anhören muss. Ihr seid nichts Besseres als ich. Wenn ich euch verrate, so seid ihr verloren. Und darum solltet ihr vorsichtig sein, mich zu beleidigen. Es gibt nicht einen einzigen Feigling unter meinen Kameraden.« »Warum habt ihr diesen Menschen dann nicht überwältigt?« »Wer konnte es ahnen, dass er eine solche Stärke besitzt und ein solcher Teufel ist, Senior? Ihr wart da in der Mehrzahl. Aber wir sollten ihn nur mit dem Messer angreifen, so hattet ihr uns geboten. Ein guter Schuss war das Sicherste. Das aber habt ihr nicht gewollt und so tragt nur ihr allein die Schuld an dem Misslingen des Unternehmens.« »Ach so«, lachte der Notar, »du wirst mir wohl gar die Bezahlung abverlangen, gerade so, als ob ihr eure Schuldigkeit getan hättet. Allerdings tue ich das. Ihr tragt allein die Schuld und meine Kameraden sind getötet. Ihr werdet zahlen müssen. Nicht eher, als bis dieser deutsche Doktor tot ist. So versucht es selbst, ihn zu töten, wenn es euch gelingt, nämlich.« »Dazu seid ihr da«, zürnte der Notar. »Jetzt nicht mehr, Senior. Wir haben nach eurer Anweisung gehandelt. Dass diese Anweisung schlecht war und uns die Sache verdarb, dafür können wir nicht. Ich fordere das Geld. Gebt ihr es nicht, so werdet ihr noch viel mehr bezahlen müssen. Denn der Hauptmann wird dann für unsere Toten eine Entschädigung verlangen.« »Geht zum Teufel, ihr Schurken!« »Gut, ich gehorche und gehe«, lachte der Räuber höhnisch und war im nächsten Augenblicke im Dunkel der Nacht verschwunden. Das hatte der Advokat nicht erwartet. Er rief so laut, als es die Vorsicht ihm gestattete, erhielt aber keine Antwort. Das brachte ihn in größte Verlegenheit. Wie nun, wenn er von den Briganten verraten wurde? Dann war mit ihm selbst auch sein groß angelegter Plan verloren, an dem er seit so vielen Jahren mit allen Kräften gearbeitet hatte. Er kehrte mit höchst sorgenvollem Herzen nach dem Schlosse zurück, wo er sich schlafen legte, aber keine Ruhe fand. Es war nicht das böse Gewissen, welches ihn peinigte, denn ein Gewissen hatte dieser Mann nicht, sondern er schlug sich mit wirren Plänen und Gedanken, wie er jeden ihm drohenden Unheil begegnen könne. So hat er noch kein Auge geschlossen, als am anderen Morgen sich im Schlosse ein unruhiges Hin- und Herlaufen bemerkbar machte. Man vernahm dazu untermischte Aufrufe, welche darauf schließen ließen, dass etwas Ungewöhnliches geschehen sei. Er konnte es sich leicht denken, was die Ursache sei, und erhob sich von seinem Lager. Das war kaum geschehen, so klopfte es an die Tür seines Schlafzimmers und der Domestike, welcher ihn zu bedienen hatte, frug von außen: »Schlaft ihr noch, Senor Cortejo?« »Ja«, antwortete er aus Vorsicht, »so erhebt euch schnell, Don Emanuel verlangt, mit euch zu sprechen.« »So früh? Weshalb?« »Es ist etwas höchst Unangenehmes geschehen.«
»Was?«
»Der Räuber ist während der Nacht entflohen.« »Nicht möglich«, rief er mit künstlichem Staunen in seinem Tone, »ich werde sogleich kommen.« Kaum 2 Minuten später verließ er sein Zimmer und begab sich zum Grafen. Er fand bei demselben die Gräfin Rosa, die fromme Schwester Clarissa und den jungen Grafen Alfonso. »Senor, habt ihr bereits gehört, um was es sich handelt?«, wurde er von Don Emanuel gefragt. »Ja«, antwortete er, »aber ich halte die Sache für einen Irrtum.« »Es ist kein Irrtum, der Brigand ist wirklich entkommen.« »Das ist gar nicht möglich, er wurde ja von 2 Männern sehr scharf bewacht.« »Und dennoch ist er entkommen, oder vielmehr, er ist spurlos verschwunden. Auf eine so unbegreifliche Weise, dass wir uns den Fall gar nicht erklären können.«
»Hm«, brummte der Notar mit einer Miene des allerhöchsten Erstaunens.
»Hat Ihnen Don Alfonso gesagt, dass er selbst sich noch während der Nacht von der Sicherheit des Gefängnisses überzeugt hat?« »Allerdings. Mein Sohn hat das Gefängnis inspiziert und dabei bemerkt, dass der Gefangene schlafend am Boden lag.« »So müssen die Diener ihm zur Freiheit verholfen haben. Es ist kein anderer Fall denkbar.«
»Das bezweifle ich.«
Die beiden Männer waren so ganz außerordentlich bestürzt, dass ich an ihrer Unschuld gar nicht zweifeln kann. »Auch ich bin überzeugt, dass nicht sie die mindeste Schuld trifft«, bemerkte Rosa mit warmem Nachdrucke. »Diese Leute sind treu, das kann ich fest behaupten.« »Aber meine gnädigste Contessa, wie hat dann der Räuber ohne ihr Wissen oder gar ohne ihre Hilfe das Gefängnis verlassen können?«, frug der Advokat. »Das wird wohl die Untersuchung ergeben. Der Vater hat euch rufen lassen, um euch bei derselben zu beteiligen.« »So wollen wir hoffen, dass sie nicht erfolglos sei. Ich werde mich sofort an Ort und Stelle begeben.« Was sich voraussehen ließ, geschah. Die Nachforschung hatte nicht das mindeste Ergebnis. Auch Sternau wurde durch die im Schlosse herrschende Unruhe vom Schlaf erweckt. Als er später den Korridor betrat, stieß er auf den kleinen Kastellan, dessen Gesicht ein einziger Ausdruck der höchsten Bestürzung war. »Senor, wisst ihr es schon?«, frug er hastig.
»Was?«
»Dass dieser Spitzbube, dieser Mörder, ausgerissen ist?«
»Unmöglich«, rief der Arzt erschrocken.
»Oh, sehr möglich, Senor«, antwortete ihm der Kastellan. »Er ist fort über alle Berge, das sagt meine Elvira auch.«
»Aber wie denn? Wie konnte es ihm gelingen, zu entkommen?«
»Das weiß kein Mensch, sogar meine Elvira nicht, Senor.«
»Ist er denn nicht bewacht worden?«
»Sogar sehr. Ich habe ja 2 Knechte an seine Tür gestellt. Auch der gnädige Graf Alfonso ist bei ihnen gewesen, um sich von ihrer Wachsamkeit zu überzeugen. Er hat gesehen, dass der Gefangene sich in dem Gefängnis befand. Heut früh aber, als die Knechte öffneten, um dem Menschen Wasser zu geben, da war er fort.«
»Das ist ja erstaunlich.«
»Das klingt ganz und gar verdächtig. Das muss untersucht werden. Ist der Mann wirklich entwischt? So ist mit ihm ja auch die Hoffnung verschwunden, über den gestrigen Mordanfall eine Aufklärung zu erlangen.«
»Leider, Senor, leider. Nun werden die Gerichte kommen, um die Untersuchung zu beginnen.
Und die Hauptperson, der Mörder, ist fort. Das ist fatal. Das ist sogar höchst blamierend für uns, das sagt meine Elvira auch. Aber ich stehe hier und habe doch so notwendig, ich muss mich sputen, denn der Wagen wird angespannt und ich habe die gute Contessa Rosa nach Pons zu begleiten.«
Er eilte weiter. Denn er hatte jetzt vor allen anderen Dingen eine sehr ehrenvolle Pflicht zu erfüllen. Er musste seine schöne junge Herrin unter seinen starken Schutz nehmen, damit ihr unterwegs ja nicht etwa ein Leid widerfahre. Das machte ihn stolz. Das schwellte die Muskeln seines kleinen Körpers und gab ihm den Mut eines Löwen. Und wenn er auch nicht gerade das Schwert des alten Urahnritters umschnallte, so fühlte er sich doch ganz und gar als den treuesten und tapfersten Ritter der schönen Donna im schönen Lande Spanien. Übrigens, was das Schwert betrifft, so wäre es ihm gar nicht gut möglich gewesen, seine Hüften damit zu umgürten, da es fast ebenso lang war wie er selbst. In Pons war heute Jahrmarkt. Und darum durfte man sich nicht wundern, dass auf den Straßen und Wegen, durch welche dieser Ort mit der Umgebung verbunden wurde, bereits am frühen Morgen ein reges Leben herrschte. Der Spanier ist ernst. Doch wenn sich ihm einmal Gelegenheit bietet, das Leben von der heiteren Seite zu nehmen, so gibt er sich dem Genusse umso nachdrücklicher hin. 2 Männer schritten von Osten her der Stadt entgegen. Sie hielten sich mit Vorsicht der Straße fern und benutzten vorzugsweise nur Wege, auf denen sie keine allzu häufigen Begegnungen zu erwarten hatten. Sie trugen lange Pyrenäenbüchsen auf der Schulter und Messer und Pistolen im Gürtel. und hatten auch sonst nicht das Aussehen friedlich gesinnter Leute. An einer Schnur hing jedem von ihnen eine schwarze Tuchrolle von der Achsel hernieder. Hätte man dieselbe aufgerollt, so hätte man sie als eine schwarze Kapuze erkannt, welche vorn wie eine Maske mit ausgeschnittenen Augenlöchern gebaut war. Solche Kapuzen hatten die Briganten bei dem Überfall im Park von Rodriganda getragen. Und darum war es nicht schwer, diese zwei Männer mit ihnen in Verbindung zu bringen. Und in der Tat, der eine von ihnen war jener Räuber, welchen der Notar hatte entkommen lassen, und der andere war derjenige, welcher bei dem Angriff auf den Doktor in die Büsche entsprungen war. Als der Erstere sein Gespräch mit dem Notar so schnell abgebrochen hatte, war er weiter in das Feld hinausgegangen, hatte Rodriganda das Dorf zur Seite liegen lassen und war nachher in den nach Pons führenden Weg eingebogen. Dies war nicht die Richtung, welche in das Gebirge führte. Und so war er hier wohl sicher, da die Verfolgung, wenn sie ja unternommen wurde, sich jedenfalls hinauf nach den Bergen zog. So schritt er denn ziemlich unbesorgt weiter, als sich plötzlich vor ihm die Gestalt eines Mannes in der Dunkelheit der Nacht erhob. »Halt!« rief ihm eine Stimme entgegen, indem zugleich der Hahn eines Gewehres knackte. »Bleib stehen und leg deine Waffen ab!« Der Brigant war im ersten Augenblick überrascht. Im nächsten aber erkannte er die Stimme, es war diejenige seines Gefährten, welcher vor den Hieben Sternhaus geflohen war. Darum antwortete er, »Mach keinen Spaß, Juanito, bei mir findest du weder Gold noch Silber, ja nicht einmal den zehnten Teil eines armen Maravedi, denn diese verdammten Kerls da drüben auf dem Schlosse haben mir alles abgenommen.« »Henry Cord, bist du es?« rief der andere, und man hörte es dem Tone seiner Stimme an, dass er freudig überrascht war. »Alle Teufel, wie kommst du denn hierher an diesen Ort?« »Auf meinen Beinen, denke ich.« »Ja, sie werden dich nicht mit einem Sechsergespann hergefahren haben,« lachte Juanito. »Aber ich denke, du steckst im Loch und sollst morgen transportiert werden.« »Sie hatten es allerdings vor, aber ich habe ihnen das Spiel verdorben.« »Du bist entflohen?« »Natürlich. Oder meinst du vielleicht, dass sie mich freiwillig entlassen haben, hä?« »So dumm bin ich allerdings nicht ganz, aber erzähle, wie es gekommen ist.« Henry Cord erzählte, was er von seiner Gefangennahme an bis jetzt erlebt hatte, und frug so dann, »Aber nun sage auch du, wie du hierher kommst, was tust du hier?« »Das hast du ja gesehen, ich lauere auf eine kleine Aufnahme.« »Unvorsichtiger! Bah! Warum bist du nicht zum Capitano zurückgekehrt?« »Warum? Und das fragst du? Meinst du, dass ich dich verlassen sollte?« »Ach wirklich? Du bist bloß meineswegen zurückgeblieben?« »Ja, bei San Jago, es ist wahr. Als dieser deutsche Elefant so unsinnig auf uns losstapfte und ihr wie die Grashalme von ihm niedergetreten wurdet, da machte ich mich in die Büsche und suchte zunächst den Ort auf, an welchem wir unsere Büchsen und die übrig gebliebenen Kapuzen versteckt hatten. Ich raffte das Zeug zusammen und floh weiter. Später ging ich lauschen. Da erfuhr ich, dass man dich gefangen genommen habe und dass die anderen tot seien. Morgen würde man dich weitertransportieren, da nahm ich mir vor, dich zu befreien. Ich wollte mich in den Hinterhalt stellen. Ich habe ja unsere 5 Büchsen und kann also 10 Schüsse abgeben. Für die Nacht hatte ich mich hier am Wege schlafen gelegt. Da hörte ich dich kommen und dachte, es sei irgendeiner von den reichen Bauern in Rodriganda, dem ich die Goldstücke aus der Tasche heben und die silbernen Knöpfe von der Weste und Jacke schneiden könne. Na, ich hatte mich verrechnet, aber es ist mir so noch lieber. Was gedenkst du nun zu tun?« »Ich kehre zum Capitano zurück.« »Das fällt mir nicht ein,« meinte Juanito. »Nicht? Warum?« »Er wird auch ohne mich verkommen. Aber du gehörst doch zu ihm. Jetzt nicht mehr. Ich habe keine Lust, mich wegen des Misslings unseres Auftrages bestrafen zu lassen. Er entzieht uns wenigstens 10-mal unseren Beuteanteil.« »Hm. Wenn er es nicht gar noch anders macht,« brummte Henry Cord. »Recht hast du, Juanito, aber wir müssen gehorchen.« »Ich sehe keinen Grund dazu. Wir haben ihm Treue geschworen.« »Bah! Einem Räuberhauptmann braucht man keinen Schwur zu halten. Ich tue das, was die Kaufleute sagen. Ich separiere mich.« »Das heißt, du willst unser Geschäft von jetzt an auf eigene Faust betreiben?« »Ja.« »Ganz allein?« »Ganz allein. Außer du machst mit. Ich?« »Hm.« »Überleg es dir, Henry Cord. Der Capitano nimmt von allem, was wir bringen, den Löwenanteil. Er behält alle Geheimnisse, alle Schliche und Kniffe für sich. Wir plagen uns, wir riskieren das Zuchthaus und den Galgen, er aber bleibt daheim und spielt den Gebieter. Du weißt, wie viel er für den Tod dieses Deutschen erhalten hat. Wie viel wird er uns wohl davon abgeben? Einige lumpige Dukatos, ja, das ist wahr. Sind wir nicht die Kerls dazu, uns die Summe ganz zu verdienen? Können wir zum Beispiel uns nicht auch einen reichen Edelmann fangen, der uns ein so großes Lösegeld geben muss, dass wir dann die Herren spielen können? Alle Teufel, du hast recht, Juanito. Aber dann müssen wir diese Gegend sofort verlassen. Wenn uns der Capitano erwischt, so ist es um uns geschehen. Wir gehen über den Ebro. Vorher aber müssen wir uns Reisegeld holen. Da ist heute in Pons Jahrmarkt und wir werden manchen sehen, dessen Tasche für uns besser passt als für ihn. Gehst du mit? Ja, so mag es beschlossen sein. Also Gewehre hast du? Die Gewehre und Pistolen, die wir ablegen mussten, da wir den Deutschen nur mit den Messern angreifen durften. Zufälligerweise habe ich 2 Messer bei mir. Du kannst 1 davon bekommen. Aber mit all den Büchsen und Pistolen sehen wir zu auffällig aus. Na, was wir nicht brauchen, das wird versteckt. Bis zu einer gelegeneren Zeit. Jetzt aber wollen wir uns zunächst selbst in Sicherheit bringen und einen Ort suchen, an welchem wir die Nacht ungestört verschlafen können. Auf diese Weise hatten sich die beiden zusammengefunden. Sie schliefen während der Nacht im Walde, vergruben am Morgen alles Überflüssige und machten sich dann auf den Weg nach Pons.